Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Nathalie Pregula und Laura Kanabun zum Thema Emotion und Stimme. Psychologie und Logopädie im Dialog. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Es geht um die Verbindung zwischen Emotionen und Stimme, Psychologie und Logopädie im Dialog. Ich bin Nathalie Pregula, Logopädin, Stimmtrainerin und Stimmtherapeutin und ich sitze hier heute mit...
Hi, ich bin Laura Kalabun, Psychologin für klinische Psychologie und Psychotherapie sowie Rechtspsychologie.
Genau, wir starten mit unserer ersten Frage und zwar haben wir uns überlegt, warum sind Emotionen und Stimme überhaupt wichtige Elemente der menschlichen Kommunikation? Und dazu kann man schon zuallererst sagen, dass unsere Emotionen sich in unserer Mimik, Gestik widerspiegeln, aber auch natürlich in unserer Stimme und die Art, wie wir uns fühlen. Unsere Emotionen übertragen sich somit auch mit dem Gesprochenen auf unser Gegenüber und können dann auch sogar den Verlauf des Gespräches mitbestimmen. Und ja, das finde ich total interessant, haben uns darüber unterhalten und wollten euch gerne ein bisschen was mitgeben. Wie ist es denn in der Psychologie? Also wie bekommst du da die Emotionen mit in der Stimme und wie ist es auch in den Fällen, wenn Emotionen und die Message, also der Sprechinhalt, nicht kongruent sind, also nicht zusammenpassen? Wie gehst du da damit um?
Genau, also allgemein kann man sagen, dass die Stimme ein sehr, sehr mächtiges und wichtiges Kommunikationswerkzeug bei uns ist. In unterschiedlichen Bereichen wie der emotionalen Übertragung oder in sozialen Interaktionen, allgemein in der psychologischen Gesundheit. Das heißt zum Beispiel im ersten Bereich der emotionalen Übertragung ist es ganz wichtig, für die Freude, Traurigkeit, Wut oder Angst, die durch die Stimme rübergebracht wird, mithilfe von unterschiedlichen Tonhöhen, der Lautstärke oder der Geschwindigkeit. Und dies trägt alles zur emotionalen Botschaft mit bei.
Ja.
Genauso ist es bei sozialen Interaktionen, da die Stimme der Schlüssel für soziale Kontakte ist. Das heißt, sie kann Vertrauen aufbauen oder auch die Dominanz ausdrücken oder halt auch Unsicherheiten signalisieren. Und ganz wichtig ist es in der psychologischen Gesundheit, vor allem in der Therapie, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, natürlich auch Rückschlüsse auf unseren psychischen Zustand geben könnten.
Ja.
Das heißt, wenn wir jemanden vor uns sitzen haben, der sehr monoton redet, kann es ein Signal sein für Traurigkeit oder dass die Person bedrückt ist.
Ja.
Und eben zum Beispiel eine schnellere Sprechweise kann einen darauf deuten, dass man Angst hat oder eher aufgeregt ist.
Und wenn ich dir jetzt mal ein Beispiel gebe, also zum Beispiel, wir sind jetzt in einer Therapiesitzung und ich erkläre dir eine Situation und sage zu dir dann aber, eigentlich stört mich das gar nicht mehr, ich bin voll fein damit, meine Stimme klingt dabei aber traurig. Wie würdest du dann darauf reagieren? Also meine Aussage und meine Emotionen passen ja in dem Sinne dann nicht richtig zusammen.
Ja, dann würde ich sowas sagen wie, ja, hört sich aber nicht so an. Sagen Sie doch mal wirklich, Sie können sich ja wohlfühlen. Es hört sich ja wirklich nicht so an, als wären Sie fein mit der Situation, erzählen Sie doch mal.
Ja.
Und meistens ist es dann so, dass die Patienten oder Klienten sich so aufgefangen fühlen, dass sie sich dann öffnen.
Ja, richtig, richtig spannend. Also das wird ja dann auch als Mittel, also mitbenutzt.
Auf jeden Fall.
Das zu erkennen. Und ich finde, oder ich habe das auch schon oft gehört, und auch Patienten kommen dann zu mir, weil sie das stört, dass wenn eine Stimme zu monoton ist, also zu wenig Gefühlsregung, zu wenig verschiedene Tonhöhen, Tonmelodien sind, das ist oft als langweilig, vor allem Lehrer zum Beispiel kommt damit zu mir, sehr langweilig klingt, dass man auch Schwierigkeiten hat zuzuhören. Aber im Umkehrschluss eine Stimme, die sehr viel Emotionen hat und sehr viel Variablen hat, kann auch als übertrieben dargestellt werden oder übertrieben wirken. Und da kann es auch manchmal schwer sein zu folgen. Wie siehst du das und wie ist es auch, wenn jemand mit sehr aufgeregter Stimme zu dir kommt? Gibt es da sowas wie Spiegelneuronen oder so? Überträgt sich das dann auf dich oder wie geht man dann damit um oder wie ist es allgemein? Erzähl mal.
Genau, also die Spiegelneuronen sind nochmal ein bisschen was anderes.
Okay.
Die Spiegelneuronen sind, die tragen dazu bei oder haben eine wichtige Rolle, um sich allgemein in einen anderen hineinzuversetzen. Oder allgemein Emotionen nachzuvollziehen.
Ja.
Das aber, glaube ich, was du meinst, ist einmal die Spiegelung, dass man unterbewusst die Körpersprache oder in dem Fall die Stimme des anderen nachahmt, weil man sich entweder selbstbewusst fühlt oder halt unsicher. Also wenn ich jetzt vor mir jemanden sitzen habe, der sehr selbstbewusst ist und ich mich davon nicht so sicher gefühlt habe, dann überträgt sich das auf mich. Und auf einmal fühle ich mich auch sehr sicher und habe diese Haltung und fühle mich wohl in der Situation. Mhm. Und das ist die Spiegelung.
Mhm. Ja, ich kenne das, glaube ich, wenn man jemanden sympathisch findet oder jemanden mag, dass man auch unterbewusst sogar die gleiche Körperhaltung einnehmen kann,
genau,
ne, oder Stimme, ja.
Und das lernen wir auch in der Therapie zum Beispiel, wenn wir merken, die Kunden oder die Klienten sind sehr nervös oder fühlen sich nicht so sicher, dass wir halt diese sichere Haltung einnehmen können, um denen zu signalisieren, ey, du kannst dich hier wohlfühlen und auch selbstbewusst fühlen, ne? Also dass man denen das so überträgt.
Also in dem Sinne, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es auch in deiner und eurer Arbeit wichtig, dass man die Emotionen halt nicht so direkt übernimmt, sondern
auf
halt
jeden
seine
auf
Ruhe
jeden Fall.
Beibehält und auch den Patienten ein gutes Gefühl gibt. Und da steigen wir direkt ins nächste Thema ein, nämlich wie Stimme und Emotionen in Korrelation in unseren Berufsfeldern mit auftreten oder wie wir dann damit arbeiten auch können. Und zwar bei mir ist es in der Logopädie beispielsweise so, dass wenn ich Stimmpatienten habe, die dann oft in einem bestimmten Stimmmuster sind und auch das schwer austreten können, ausbrechen können, dass wir dann Emotionen als Hilfsmittel nutzen und verschiedene Emotionen, verschiedene Sachen, Rollenspiele, verschiedene Sätze bewusst vorsprechen, bewusst mit Wut hinterlegen oder mit Trauer oder Ängstlichkeit oder Freude, um einfach von diesem Muster, dieser, ich sag mal, stimmlichen Schablone rauszukommen, ausbrechen zu können. Und da wird es als Hilfsmittel genutzt, um mal die Tonhöhe variieren zu können, die Lautstärke variieren zu können. Genau, oder auch mal von einem, ich sag mal, zu viel Druck, zu viel Heiserkeit, zu viel lauten Stimmklang auch mal runterzukommen mit vielleicht einem leiseren, weicheren Stimmklang. Genau, da nutze ich das ganz gerne und das klappt auch ganz gut. Im Kontrast dazu, wenn es um Stimmtherapie und Stimmtraining geht, kommen halt die meisten Klienten zu mir, weil sie in emotional geladenen Situationen, in aufregenden Situationen, wenn sie Lampenfieber haben, Angst haben, dann nicht so gut auf die Stimme zurückgreifen können. Und da im Umkehrschluss geht es eher darum, die Stimme zu festigen und den richtigen Stimmklang zu finden, mit Atemübungen auch was zu machen, um dann darauf zurückgreifen zu können, wenn es eine emotional geladene Situation gibt, dann zu wissen, okay, das und das kann ich machen, um wieder in die Ruhe zu kommen, um wieder bei mir anzukommen und dass quasi die Stimme dann nicht gegen einen spielt.
Ja.
Weil viele Patienten von mir, viele Klienten von mir haben dann Probleme, dass sie dann in eine ganz hohe Stimme rutschen, die Stimme rutscht weg oder das, also die Stimme und der Umgang mit der Stimme hindert die dann so ein bisschen daran, da gut auftreten zu können und damit kommen die dann meistens zu mir. Und ja, wie ist das bei dir, bei deiner Arbeit?
Genau, bei uns ist es genau eigentlich andersrum. Und zwar wird die Stimme ja bei uns als sehr wichtiges Mittel eingesetzt für die Erkennung von Emotionen.
Ja.
Wie ich vorhin schon erwähnt habe in der Therapie, dass man durch diese Emotion, durch die Stimme erkennen kann, wenn Klienten oder Patienten die Emotionen nicht direkt ausdrücken können. Genau, vor allem auch interessant in der Teletherapie. Dort ist nämlich die Stimme das einzige Hilfsmittel, was wir haben und dadurch der wichtigste Hinweis für den emotionalen Zustand. Außerdem bei Gerichtsverfahren.
Mhm.
Es gibt dort bestimmte Stimmanalysen, die in unterschiedlichen Gerichtsverfahren verwendet werden können, um emotionale Zustände und sogar Lügen zu identifizieren.
Und ist das dann mit einer Maschine, die dann, also wie so ein Lügendetektor, kann man sich das vorstellen, wie aus so einem Film oder so? Oder sind es Menschen, die das irgendwie prüfen oder wie funktioniert das?
Genau, also es sind unterschiedliche Verfahren, die aber eigentlich immer durch Menschen durchgeführt werden.
Mhm.
Also sie sind dann dafür spezialisiert und die führen dann diese Verfahren durch.
Und werten das dann auch raus?
Genau, richtig.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Und der nächste Punkt ist, wie können Emotionen die Tonlage, Tempo oder Stimme beeinflussen und wie ist das bei jeder Emotion?
Mhm.
Und da habe ich ein bisschen was aufgeschrieben und für Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer, spreche ich auch einen Satz vor. In jeder Emotion probiere ich das mal, damit man so einen Unterschied hört. Also bei Freude kann der Stimmklang hell und warm sein, etwas melodischer, lauter, lebendiger. Das Tempo kann variieren. Dann bei der Trauer ist der Stimmklang eher ein bisschen monotoner, tieferer, leiser Stimmklang und kann auch ein bisschen schlaffer und kraftloser klingen. Bei der Wut ist die Stimme meistens laut oder sehr laut. Es gibt einen stärkeren Wechsel der Melodien und die Stimme kann auch unter Umständen etwas schriller und härter klingen. Die Stimme kann wegbrechen, aber meistens ist die Stimme tatsächlich, was die Aussprache betrifft, sehr, sehr deutlich bei der Wut. Also sehr gut artikuliert. Und bei der Angst kann die Stimme eher höher, undeutlicher sein. Das Sprechtempo kann hoch sein, die Melodie kann sich auch im Satzende heben, wie bei so einer Frage. Genau, und ich habe den folgenden Satz: Kommst du heute früher nach Hause? Mit Freude. Kommst du heute früher nach Hause? Mit Trauer. Kommst du heute früher nach Hause? Mit Wut.
Kommst du heute früher nach Hause?
Mit Angst. Kommst du heute früher nach Hause? Genau, also so oder so ähnlich könnte das dann klingen und man merkt natürlich einen deutlichen Unterschied in der Stimme. Wie ist es bei dir, Laura? Also was kannst du dazu sagen?
Genau, also die Beispiele hast du richtig gut gemacht und das wird jetzt auch deutlicher, was ich dazu sage. Mhm. Und zwar spricht natürlich auch ein höherer Ton für eher eine Freude oder eine Überraschung, ein tieferer Ton eher für die Traurigkeit oder sogar eine Unsicherheit. Schnelles Sprechen kann ein Hinweis auf eine Aufregung sein oder Angst. Mhm. Sehr langsames Sprechen für Traurigkeit oder Nachdenklichkeit. Mhm. Und laut, wie das letzte Beispiel von dir, die Wut, aber auch andersrum die Begeisterung, also positiv gemeint. Und eine sehr leise Stimme, wiederum Unsicherheit oder Traurigkeit.
Ja, richtig, richtig spannend. Dann, genau. Was für Strategien oder wie kann man die Emotionen regulieren in unserer Arbeit? Und da fange ich erstmal an mit mir, mit der Logopädie, Stimmtherapie und Stimmtraining. Also beispielsweise, um während einer emotionalen Situation die Stimme zu regulieren, kann man Atemübungen machen. Also verschiedene Atemtechniken gibt es da. Da geht es vor allem darum, mehr in die Bauchatmung zu kommen. Also wenn man, Sie können ja mal mitmachen und die Hände mal auf die Brust legen und dann eher hier so atmet und auch eher durch den Mund ein zum Beispiel, so eine Schnappatmung, dann ist man automatisch auch viel gestresster, als wenn man mal die Hände auf den Bauch legt, locker auflegen, einmal ausatmen, durch die Nase einatmen. Der Bauch hebt sich entgegen der Hände und auf mal ausatmen. Währenddessen geht der Bauch nach innen, kurze Pause und wieder einatmen. Der Bauch füllt sich wie so ein Luftballon und wieder ausatmen. Das kann man dann beliebig oft wiederholen, um sich mal einfach ein paar Minuten Zeit zu nehmen, sich so ein bisschen zu regulieren. Eine Nasenatmung ist ganz wichtig, also statt durch den Mund einzuatmen. Man kann durch den Mund ausatmen, aber die Nasenatmung ist deshalb wichtig, weil die Nase die Luft reinigt, erwärmt und genau befeuchtet. Das macht der Mund alles nicht. Und die Bauchatmung, ja, da geht es dann mehr in den Parasympathikus, Sympathikus, Parasympathikus, da sagt Laura gleich nochmal was zu. Ist sehr spannend, also man kann da wirklich verschiedene Sachen nutzen, um mehr zu aktivieren oder zu entspannen. Dann arbeite ich sehr gerne auch mit der Körperhaltung. Also es geht darum, eher in eine Eutonie zu kommen, also in eine gute Mittelspannung. Das heißt, man ist nicht zu überspannt, nicht zu unterspannt. Ich hinterlege das mal stimmlich, damit Sie wissen, was ich meine. Also wenn man zum Beispiel Hyperton ist, also zu sehr angespannt mit der Hörbehaltung, hört man das unter Umständen auch in der Stimme. Das ist so eine Wechselwirkung. Also wenn ich jetzt ganz angespannt bin, dann klingt meine Stimme auch ganz anders, als wenn ich normal spreche. Oder halt in einer Eutonie in der Mittelspannung. Wenn ich aber auch zu wenig Muskelspannung benutze, ich lehne mich hier mal ein bisschen auf den Stuhl zurück und spreche mal ein bisschen schlaffer, dann klinge ich automatisch auch so ein bisschen anders. Vielleicht kann das auch ein bisschen als Lustlosigkeit interpretiert werden. Und es hat eine ganz andere Wirkung auch auf die Worte, die ich spreche. Jetzt setze ich mich nochmal gerade hin und im normalen Ton hört man mich dann nochmal ganz anders. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Das habe ich jetzt nur ganz kurz angerissen, aber damit arbeitet man auch viel mit der Stimme. Und die Körperhaltung, die man hat, zeigt dann auch wiederum oft oder kann auch unterstreichen, was für Gefühle man mitbringt und kann auch was mit dem Selbstbewusstsein dann zu tun haben. Und ganz, ganz wichtig ist die Stimmhygiene, also wie man seine Stimme pflegt in Extremsituationen, bei Erkältung zum Beispiel. Oder auch, was man machen kann vor einer Sprechersituation, um sich gut vorzubereiten und auch stimmlich gut zu klingen. Und der letzte Punkt, woran ich auch gerne arbeite, ist die Indifferenzlage, heißt die in Anführungszeichen perfekte oder ideale Stimmlage, weil jeder Mensch eine Stimme hat, die besonders gut zu ihm passt, die am ökonomischsten ist, am wenigsten Druck aufbaut. Und viele sprechen aber doch ein bisschen überhöht und ein bisschen zu hoch oder zu tief und wissen gar nicht so genau, wo der ideale Stimmklang liegt. Daran arbeite ich auch sehr gerne. Wie ist es bei dir in der Psychologie, Laura? Und kannst du uns was zum Sympathikus, Parasympathikus sagen?
Genau, ganz interessant. Die beiden wichtigen Hauptteile des autonomen Nervensystems, und zwar einmal der Parasympathikus und der Sympathikus. Mhm. Kommen wir zunächst zum Sympathikus. Denn der bereitet den Körper auf Stresssituationen vor. Mhm. Das heißt, dass die Herzfrequenz einmal erhöht wird, die Atemwege erweitern sich und der Blutdruck steigt. Andersrum beim Parasympathikus, er fördert die Entspannung und Erholung des Körpers. Das heißt, er senkt die Herzfrequenz, reduziert den Blutdruck und bringt den Körper in einen ruhigen Zustand. Mhm. Ganz wichtig ist es in dem Fall, wenn man dann Stress verspürt, dass man den Parasympathikus aktiviert. Mhm. Und das kann man zum Beispiel mit einer Wechselatmung machen oder mit der 478-Atemtechnik. Die 478-Atemtechnik ist eine Atemübung und die funktioniert so, dass man mit der Nase 4 Sekunden lang einatmet. Mhm. Dann versucht man, den Atem 7 Sekunden lang zu halten und atmet durch den Mund 8 Sekunden aus. Diese Atemübung führt dann zu einer Reduktion von Stresshormonen und entspannt den Körper.
Wir haben das ja vorhin mal ausprobiert und mir fiel es zum Beispiel nicht so super leicht, obwohl ich mich ja viel mit Atmung beschäftige und damit arbeite, aber es ist dann schon was, was man wahrscheinlich häufiger machen muss, um darauf zurückgreifen zu können, richtig?
Genau, also eigentlich ist es auch empfohlen, die 478-Technik 1 bis 2 Mal am Tag zu proben oder zu erlernen, um diese dann, wenn man dann wirklich eine stressige Situation hat, richtig anzuwenden.
Ja.
Das heißt, man sollte sich schon ein paar Minuten am Tag dafür nehmen, sie wirklich richtig gut zu erlernen, dass wenn man dann in so einer panischen Situation, wo man diese Atemübung vielleicht wirklich braucht, halt direkt richtig anwenden kann, um dann nicht noch, oh, schaffe ich gerade nicht, 7 Sekunden anzuhalten ist. Ne?
Ja. Okay, sehr, sehr spannend. Und als nächstes Thema haben wir einmal Erfahrungen und Praxisbeispiele zum Thema Stimme und Emotionen, also wo wir vielleicht Schnittstellen bemerkt haben bei unserer Arbeit und genau, wie man dann vielleicht auch damit umgeht. Und bei mir ist es beispielsweise so, dass ich in der Logopädie, aber auch beim Stimmtraining und der Stimmtherapie viele Menschen habe mit einer Hochatmung und auch einer langjährigen Hochatmung, also die dann wirklich auf Dauer hier oben sind und gar nicht in so eine richtige Tiefatmung kommen können. Also die sind schon so dran gewöhnt und haben dann wirklich auch das Problem, dass denen die Luft wegbleibt beim Sprechen. Die können dann gar keine langen Phrasen sprechen, keine Präsentation lang halten, nicht lange telefonieren, weil die dann einfach in so eine Atemnot kommen und dann abbrechen müssen. Und wenn ich dann mit denen aktiv an der Bauchatmung arbeite und irgendwann dieser Moment kommt, wo die loslassen können und das überhaupt zulassen können, also dann, das muss man sich mal vorstellen, die atmen wirklich jahrelang so und müssen das quasi neu erlernen, dass es auch anders geht.
Sehr interessant.
Genau, und wenn das dann klappt, hatte ich ganz oft schon Beispiele, dass dann wirklich auch das starke Emotionen auslöst im Gegenzug und sogar sich, ich sag mal, Blockaden lösen können. Das ist dann oft auch mit Weinen verbunden, aber halt, ja, mit einer Erleichterung oder Trauer. Genau, es gibt ja verschiedene Arten auch von Stimmstörungen, von Dysphonien. Es gibt ja zum Beispiel organische Dysphonien, aber auch welche, die psychogen sind oder mit, ich sag mal, psychischem Aspekt einhergehen. Und wenn das der Fall ist und ich merke, okay, ich bin ja keine Psychologin, keine Psychotherapeutin, ich kann das irgendwie nicht auffangen und es hat sich jetzt was gelöst und ich merke in den nächsten Stunden, okay, da ist irgendwie ein hoher Redebedarf, auch emotional, psychisch, dann rate ich auch immer an, sich noch eine parallele psychologische Beratung zu nehmen und da wirklich mit einem Experten, einer Expertin zu sprechen. Vielleicht kannst du da auch gleich, Laura, was zu sagen. Aber das finde ich ist auch wichtig, dass man dann, wenn man merkt, okay, man kann da selber das jetzt nicht auffangen, dass man dann nochmal irgendwie abgibt oder nochmal dann einen zweiten Experten dazu holt in die Arbeit. Und was ich auch oft habe, sind Klienten, die bei Aufregung oder zu schnell sprechen. Ich bin auch eine Schnellsprecherin, aber ich kann natürlich auch langsam sprechen, wenn ich darauf achte. Dass man mit den Atemtechniken erlernt, um einfach ruhiger zu sprechen. Pausen zu setzen, dann ist es auch für die Zuhörer einfach angenehmer und man selber hat mehr Sicherheit beim Sprechen. Und das kann auch das Selbstbewusstsein stärken. Ja, was kannst du dazu sagen, Laura? Und
genau.
Ich bin gespannt auf deine Meinung.
Ich bin auch ein sehr großer Fan von Atemübungen. Ich kann, wie gesagt, genau die Bauchatmung auch empfehlen. Die Atmung, die ich schon vorhin erwähnt habe, 478-Atmung. Weil die einen allgemein einfach vom Stress runterbringt. Mhm. Also 5 bis 10 Minuten am Tag, das kann ich euch wirklich empfehlen. Die kann man sich, glaube ich, jeder nehmen. Es senkt den Stressspiegel, es beruhigt das Nervensystem und es verbessert allgemein das Wohlbefinden.
Ja.
Außerdem noch Achtsamkeit und Meditation, zum Beispiel der Bodyscan. Er erhöht das Bewusstsein für den eigenen Körper. Und
was ist
auch,
das? Also, kannst du es erklären?
Genau, es ist eine Meditation, also es ist eine Übung. Da legt man sich halt auch entspannt und gerade hin und dann wird man sich den einzelnen Körperteilen bewusst, also von den Füßen bis zu dem Kopf. Und genau, durch diese regelmäßige Meditation lernt man dann halt auch die Emotionen zu beobachten und sie nicht zu bewerten, also achtsam zu werden.
Ja.
Das heißt, der Stress und die Angst kann halt gut dauerhaft abgebaut werden.
Und du würdest schon empfehlen, dass man das halt regelmäßig in den Alltag einbringt, oder?
Auf jeden Fall, ja. Dass man das halt auch erlernt. Also genauso wie bei der einen Atemtechnik, das ist nicht von einem Tag auf den anderen, sondern um das regelmäßig zu machen, dann wird man auch wirklich entspannter. Und wie gesagt, auch diese Emotion, diese Achtsamkeit für Emotionen zu erlernen, das führt halt in einer regelmäßigen Meditation dazu.
Ja. Vielleicht auch nochmal interessant für Sie als Zuhörer. Laura und ich haben uns ja bei der Arbeit kennengelernt.
Ja.
Genau, also wir arbeiten mit Erwachsenen und mit Kindern und wir haben uns bei der Arbeit mit Kindern kennengelernt. Und das finde ich auch total gut, wie da schon jetzt einfach mehr darauf geachtet wird, dass man auch, wenn Kinder emotionale Ausbrüche haben oder das nicht selber regulieren können, dass jetzt wirklich immer mehr, finde ich, darauf geachtet wird, im Idealfall, dass es eine Co-Regulation von Seiten der Erwachsenen irgendwie gibt und dass man jetzt nicht Emotionen verbietet oder so, sondern dass man einfach was begleitet, das benennt überhaupt, es reflektiert gemeinsam mit dem Kind und dass die Kinder da, es wird wirklich versucht, dass die nicht mehr so alleine damit gelassen werden. Also das ist ja was ganz Neues, das kennen wir jetzt ja, also sag ich mal, für uns auch neu, von unseren Eltern ist vielleicht nicht so, aber jetzt wird es schon mehr umgesetzt und das finde ich auch super wichtig.
Ja, finde ich auch und vor allem, dass es immer wichtiger und größer wird, auch in Schulen oder Kita, Kindergärten, alles, also dass überall die Möglichkeit ist, um darauf zurückzugreifen, ob da jetzt wirklich eine Psychologin sitzt oder jemand, der sich damit auskennt, auch für die Kinder, um Emotionsregulation schon von Anfang an zu kennen und zu lernen.
Ja, total, finde ich richtig gut. Und sogar solche Sachen wie eine Meditation, eine Atemübung in, ich sag mal, kindlich gerechter Form, kindgerechter Form, kann man ja auch schon mit denen machen. Also
auf jeden Fall.
Das wird ja immer mehr gemacht. Und zum Abschluss, wollten wir uns bedanken fürs Zuhören. Und wer noch mehr Interesse an dem Thema hat oder sich da noch mal reinhören möchte, von mir gibt es bei Klinisch Relevant 2 Online-Fortbildungen bereits. Mehr werden noch folgen, aber es gibt auf jeden Fall schon mal eine zum Thema Stimmhygiene, auch mit Übungen für den Alltag. Und wenn man da einfach noch ein bisschen mehr Input haben möchte und auch zum Thema Atmung mit Übungen, für den Alltagstransfer. Und mich kann man auch finden unter www.stimmtraining.hamburg. Da kann man auch Einzelgespräche Trainings oder Seminare vereinbaren,
Ja, und mich findet ihr unter www.psychberatung-hamburg.de. Vielen Dank.
Dankeschön fürs Zuhören und vielleicht bis bald.
Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.